Hallo und herzlich willkommen bei Peter Tschul, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur. Vor ein paar Tagen gab es in Deutschland und anderen Regionen der Nordsee eine Flaute. Kaum Stromerzeugung aus Windkraft. Und nachdem auch die PV-Dunkelheits- und Jahreszeitbedingt weniger produziert, mussten thermische Kapazitäten eingesetzt werden. Und der Preis ging rauf. Zumindest im kurzfristigen Großhandel. Stundenweise auf bis über 900 Euro pro Megawattstunde, was deutlich über dem bisherigen Durchschnitt 2024 von 78 Euro pro Megawattstunde in Deutschland liegt. Jetzt ist noch nicht ganz klar, was da passiert ist, weil dieser Preis fundamental nicht wirklich mit Gestehungskosten von auch richtig teuren Gaskraftwerken erklärbar ist. Auch weil Reservekapazitäten in Deutschland zwar reserviert waren, aber nicht gelaufen sind. Es kann also sein, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist und die deutsche Regulierungsbehörde BNetzA hat jedenfalls eine Untersuchung angekündigt. Auf Österreich hat sich das Ganze auch ausgewirkt und auch wir hatten zu einer Stunde Preise von über 800 Euro pro Megawattstunde. Wie auch immer die Untersuchung ausgehen wird, eine Tendenz ist schon ableitbar und auch fortschreitbar. Erstens, der Abbau thermischer Kapazitäten, vor allem an Atom- und Kohlekraftwerken, geht in Deutschland und anderen Ländern Europas schnell voran. Kombiniert mit wahrscheinlich bald steigenden Stromverbräuchen ergibt das eine Verknappung. Die Erzeugungskapazitäten wie auch Speicher, Flexibilitäten und Netze müssen mitwachsen. Von der Aufbringungsseite her ist es vor allem Windkraft und Photovoltaik, die wachsen, teils auch Wasserkraft, wenn wir jetzt noch an Österreich denken. Heißt aber auch, die Stromerzeugung wird volatiler. Und neben den starken Netzen und mehr Speichern braucht es auch mehr Flexibilitäten. Speicher sind da sicher wichtig. Auch der Verbrauch lässt sich zu einem gewissen Grad flexibilisieren, aber das geht nicht endlos. Es braucht auch Flexibilität in der Erzeugung. Kraftwerke, die Residuallasten abdecken. Nach Abzug der Flexibilitäten und Speicher. Die braucht es aber nicht oft. Die laufen nicht wie heute Atomkraftwerke oder Kohlekraftwerke ein paar tausend Stunden pro Jahr, sondern oft nur ein paar hundert. Und trotzdem müssen sie irgendwie finanziert werden. Und um diese Finanzierung geht's heute. Christian, sind so hohe Preise, wie wir da letztens gesehen haben, eine Option zur Finanzierung?
Ja, das kommt ein bisschen darauf an, wie du die Frage beantwortet haben willst. Markttheoretisch ja, denn genau das ist die Idee in einem Energy-Only-Markt, dass Preisspitzen auch Investitionsanreize setzen. Realpolitisch und was die Akzeptanz der EndkundInnen angeht, ist das vielleicht eine andere Frage, weil niemand hört gerne von Strompreisen an die 1.000 Euro pro Megawattstunde.
Ja, das stimmt. Und das haben wir auch gemerkt an hitzigen Diskussionen, die losgetreten wurden, jetzt diesem einen Donnerstag, wo der Preis so hoch gestiegen ist. Bevor wir jetzt in die Details gehen, und heute geht es ja um die Kapazitätsmärkte, Untertitel, weil sich Leistung wieder lohnen muss. Bevor wir also in Details gehen, Christian, herzlich willkommen bei Peter Tschul, bitte stell dich kurz vor.
Ja, danke, dass ich mal wieder dabei sein darf. Mein Name ist Christian Furtwängler. Ich bin Senior Expert bei der Österreichischen Energieagentur und beschäftige mich hauptsächlich, aber nicht ausschließlich, mit Fragen rund um Energiemarktfragestellung.
Wunderbar, hallo bei uns. Und one very last time, zumindest als Kollegin. Carina Knaus, bitte erzähl unseren Zuhörern und Zuhörerinnen etwas über dich.
Ja, genau, final time. Sozusagen leite noch das Center Volkswirtschaft, Konsumenten und Preise bei der Österreichischen Energieagentur. Und das Thema heute, ich finde das eigentlich sehr passend, dass das in dieser Funktion mein letzter Peter Tschul Podcast ist, weil es war auch vor vielen, vielen, wahrscheinlich über 15 Jahren, war das meine erste so energiewirtschaftliche Veranstaltung, die ich mit kuratieren dürfte, nämlich genau zu diesem Thema Kapazitätsmechanismen. Und jetzt, ja, kommt das Thema wieder, ist in Deutschland da und ich freue mich auf unsere Folge heute.
Ja, super. Christian, ich meine, fangen wir noch mal kurz an. Die Energiepreise letzte Woche im Großhandel, was haben wir da erlebt? Wie siehst du das?
Gut, einen Teil hast du jetzt in deiner schönen Einleitung natürlich schon erzählt. Eben Preise, die sehr hoch waren, auch im Tagesdurchschnitt und eben stündliche Preise, die teilweise ein, zwei Stunden am Tag deutlich über Grenzkosten von Kraftwerken lagen, selbst bei momentan etwas höheren Gaspreisen von um die 50 Euro pro Megawattstunde. Und selbst bei sehr ineffizienten Gaskraftwerken lässt sich das jetzt nicht direkt dadurch erklären. Da ist offensichtlich so etwas wie ein Knappheitssignal im Markt da gewesen. Es hat sich offensichtlich ein Gleichgewicht jenseits der üblichen Pfade in der Merit Order gebildet. Sprich, es wurde vielleicht ein flexibler Verbraucher abgeschaltet und der hatte dann eben zum Beispiel in einer Stunde ein Gebot von 800 Euro pro Megawattstunde abgegeben und das wurde dann auch bezuschlagt. Was wir also auf einer Metaebene sehen, ist im Prinzip, dass wir einen sehr dunklen, frühen Winter bislang erlebt haben, mit viel Wolkenbedeckung und wenig Wind. Und das galt insbesondere auch für die Nordseeregion, wo wir ja im Winter häufiger mal überschüssigen Windkraft zumindest versuchen, nach Österreich zu importieren. Und ja, also das war sicherlich in der momentanen Situation ein starker Treiber. Und was sicherlich mitspielt, ist, dass es weniger Kraftwerke, steuerbare Kraftwerke auch im Markt gibt, als es vielleicht vor ein, zwei Jahren noch der Fall war. Dadurch, dass andere Länder aus Atomkraft, aus Kohlekraft etc. ausgestiegen sind, Kraftwerke stillgelegt haben und die vielleicht, wenn das in einem anderen Jahr gewesen wäre, noch die ganz große Spitze abgefedert hätten.
Andere Länder, jetzt sag Deutschland.
Dein Deutschland.
Mein Deutschland.
Okay, wenn man den vor allem in Deutschland sehr umtriebigen, ich kann schon fast sagen Mob, in den sozialen Medien glaubt, dann sind wir kurz vor einem Blackout gestanden. Wie schätzt ihr das ein?
Das würde ich zurückweisen. Auch als, egal ob ich jetzt als Deutscher die Frage beantworte oder nicht. Nee, also es hat sich ja offensichtlich noch im Markt ein Marktgleichgewicht gebildet. Es gab keine kritische Netzsituation, bei der jetzt es kurz davor stand, dass die Lichter ausgingen. Also ein hoher Preis an sich ist noch kein Anzeichen dafür, dass der Strommarkt vor dem Kollaps steht.
Genau, ich meine, die Preisspitzen sind letztendlich auch ein Signal, dass wir einfach mehr Flexibilitäten in diesem System brauchen. Ich glaube, dafür ist es eigentlich der klarste Indikator, weil wir unser Energiesystem, wie wir alle wissen, transformieren und da braucht es einfach Flexibilität im System, flexible Lasten, flexible Kraftwerke und ich würde sagen, es ist eher das Signal, dass wir da noch nicht gut genug aufgestellt sind, dass es dann eben zu diesen Preisspitzen kommt, von denen aber die Endkunden und Endkundinnen, vielleicht auch noch zur Eingangsfrage, in den seltensten Fällen mit ganz wenigen Ausnahmen eigentlich nichts spüren. Ja,
genau, außer dazu sagen. Dynamische Tarife haben, die Spotmarkt induziert sind und dann weiß man es in der Regel hoffentlich wenn man sich auf das einlässt, dass man da ein Auge drauf hat, weil man ja auch zu Zeiten günstiger Preise sehr davon profitieren kann, ja. Gut, du hast es eh schon ein bisschen anklingen lassen. Wir brauchen mehr Flexibilitäten, auch mehr Kraftwerke, die flexibel laufen. Wenn die Preise dann doch so hoch sind, wieso werden nicht mehr Kraftwerke gebaut, Christian?
Ja, also jetzt ist natürlich erste Frage, werden überhaupt so wenige Kraftwerke gebaut? Wenn man da die Erneuerbaren mit reinzählt, werden ja ziemlich viele Kraftwerke gebaut. Aber jetzt von dieser Definitionsfrage mal abgesehen, gibt es natürlich, wenn wir jetzt über flexible Spitzenlastkraftwerke zum Beispiel reden, die wir vielleicht in so einer Situation ja brauchen würden, da ist wahrscheinlich die Investitionsunsicherheit zu nennen, die es über lange Jahre verhindert hat, dass wieder neue Kraftwerke zugebaut wurden. Da muss man sich, glaube ich, in Erinnerung rufen, dass vor der Energiepreiskrise ab Ende 2021 eigentlich das Energiepreisniveau vergleichsweise niedrig war und da über Jahre eigentlich kaum diese Preisspitzen aufgetreten sind. Und wenn wir jetzt in Investitionszyklen von Energieunternehmen denken und wie lange so eine Investition braucht, bis sie wirklich steht, ist das wahrscheinlich mit den 3 Jahren, seitdem, in denen wir jetzt schon deutlich höhere Preise haben, vielleicht auch noch gar nicht als Zeitraum lang genug gewesen, dass diese Investitionen all den Markt erreichen. Yeah.
Ich meine, das waren ja wirklich unglaublich fade Zeiten.
Konnte man nicht viel berichten, wenige Folgen machen. Ja. Und ich meine, es gibt natürlich auch die Hypothese, dass dieses Gesamtgefüge, also wir hatten Jahre eben von sehr, sehr niedrigen Preisen, wo eben das Investitionssignal aus dem Markt wahrscheinlich nicht da war für thermische Kapazitäten oder Gaskraftwerke. Und dann hatten wir Phasen mit extrem, extrem hohen Preisen. Und da hat man dann aber auch gesehen, dass teilweise die gesellschaftspolitische Akzeptanz zu hohen Preisen logischerweise auch endwollend ist. Wir haben die Inflation gesehen etc. Das heißt, ich glaube, da schwingt auch die Frage mit, inwieweit können, wollen wir uns überhaupt diese Preisspitzen eigentlich leisten. Ja? Und das führt dann auch aus Investorensicht sicher zu zusätzlicher Unsicherheit. Man sagt, na gut, was bedeutet das für den zukünftigen Markt? Es hat viele Diskussionen gegeben, auch zur Strommarktreform von Merit Order abschaffen etc. Also das ist dann wahrscheinlich auch ein Umfeld, wo man als Investor oder Investorin sagt, na vielleicht schiebe ich das doch noch auf und schaue, wie sich das Ganze entwickelt.
Genau. Und jetzt jenseits von der Unsicherheit, also war es ja lange Zeit eben, weil die Preise so niedrig waren, war ja im Prinzip auch einigermaßen Konsens, dass irgendwie diese Investitionssignale fehlen und das Konzept, das da quasi immer aufgerufen wird, war das sogenannte Missing Money Problem. Was bedeutet das, wenn ein Spitzenlastkraftwerk nur in wenigen Stunden des Jahres eigentlich ein Preisniveau vorfindet, bei dem es auch laufen würde und quasi seine variablen Kosten überhaupt decken würde, dann sind das so wenige Stunden, dass in der Zeit nicht genug Deckungsbeiträge für die Fixkosten erwirtschaftet werden können, dass sich insgesamt quasi dadurch die Investition nicht lohnt. Und das ist im Prinzip eigentlich lange wohl auch so gewesen im Markt und das vielleicht erst seit wenigen Jahren anders, dass es so Preisausschläge gibt, die diese Missing-Money-Problematik vielleicht dann doch am Ende des Tages, wenn man als Kraftwerksbetreiber Glück hat, kompensieren.
Mhm. Und wieso kommt das vor allem jetzt zum Tragen?
Also ich würde da mehrere Faktoren sehen. Also ein Faktor ist sicher, also grundsätzlich war der Mechanismus ja immer gleich, aber es gab halt eine ganz andere Startposition für den Gesamtmarkt, weil wir kamen vor 20 Jahren, als der Markt liberalisiert wurde, ja aus Zeiten, wo tendenziell vielleicht etwas zu viel Kapazitäten im Markt waren, wo quasi der Wettbewerbsdruck besonders hoch war dadurch, als die dann plötzlich miteinander konkurrieren mussten. Und dementsprechend waren die Preise besonders kompetitiv. Und dann gab es halt eben besonders wenige Stunden mit hohen Preisen. Mhm. Das ist sicherlich ein Faktor. Ja, dann gibt es, wie gesagt, diesen Ausstieg von fossilen und anderen Großkapazitäten im Ausland, unter anderem in Deutschland, der sicherlich jetzt gerade reinspielt. Und ein anderer Punkt, der jetzt wahrscheinlich erst langsam anfängt, aber der, glaube ich, schon angefangen hat, ist dass der Faktor Nachfragesteigerung. Mhm. Also jetzt, da Wärmepumpen verbreiteter werden zum Beispiel und mehr Stromnachfrage in manchen Situationen des Tages da ist, kommt es sicherlich auch dazu, dass die Nachfrage ein bisschen höher ist in manchen Stunden, als es vielleicht noch vor 2 Jahren gemessen wäre.
Ja, und ich glaube, was schon interessant für mich ist im Vergleich zur Diskussion, die wir eben vor 15 Jahren oder so geführt haben, da war die Diskussion schon eher, gut, das Preisniveau allgemein ist einfach extrem niedrig. Ich meine, da nach den Lehman Brothers und der Finanzkrise, ich meine, das waren 30, 40 Euro pro Megawattstunde. Das geht sich mit den Gestehungskosten von fast allen Technologien einfach nicht aus.
Weshalb es auch Förderungen für Erneuerbare braucht.
Genau, für Erneuerbare und betrifft aber eben auch andere Kapazitäten letztendlich. Also Gestehungskosten werden eben über die Laufzeit des Kraftwerks irgendwo betrachtet. Also das war eigentlich die Diskussion damals. Und jetzt haben wir zwar teilweise die Preisspitzen und ein höheres Preisniveau, aber jetzt antizipieren wir eben, dass die Kraftwerke, insbesondere thermische Kraftwerke, die vielleicht früher 4.000 Volllaststunden pro Jahr hatten, dann einfach diese Volllaststunden nicht mehr haben werden. Das heißt, selbst wenn dann eben die Preise höher sind, gibt es Erwartungen, dass sich das auch mit diesen Preisspitzen dann aufgrund der geringeren Anzahl der Stunden nicht mehr ausgeht. Insofern ist es zwar die Diskussion, die zurückkommt, aber irgendwas aus anderen Gründen.
Was neu ist, ist, dass halt sich die Logik im Stromsystem umkehrt und die Grundlastkraftwerke, auch wenn es einige nicht wahrhaben wollen, weniger relevant werden und es mehr um Residuallast geht. Und Residuallast heißt weniger Stunden und heißt eben, dass man sich vielleicht aus Investorensicht ein höheres Risiko ist, sich rein über den Markt zu finanzieren. Missing Money Problem.
Genau.
Welche Lösung gibt's da, Carina?
Welche Lösung gibt's? Ja, ich meine, ein Thema, das jetzt tatsächlich wieder Thema ist, und das ist ja der Titel der Folge sozusagen.
Richtig.
Insofern kein Geheimnis und wo die Diskussionen insbesondere in Deutschland grundsätzlich schon weit gediehen waren, sind eben die sogenannten Kapazitätsmechanismen, und oder auch Kapazitätsmärkte.
Was ist der Unterschied zwischen Kapazitätsmarkt und Kapazitätsmechanismus?
Also generell würde ich mal sagen, Kapazitätsmechanismen als Überbegriff sind letztendlich alle Instrumente, bei denen man als Kraftwerksbetreiber, aber auch als Lastbereitsteller, also negative Menge oder Leistung, nicht nur für die Megawattstunde bezahlt bekommt, sondern auch für die Leistung. Also sprich, es geht da nicht mehr 1 Euro pro Megawattstunde, sondern 1 Euro pro MW. Also sprich, man bekommt einfach dafür Geld, dass man da ist. Das hat in einigen Ländern eigentlich mehr oder weniger schon immer so gegeben. Also gerade sehr wasserkraftlastige Länder wie Brasilien, glaube ich, dort gab es Kapazitätszahlungen, Mechanismen seit jeher. Und auch in Europa, ich sag mal, Regelreservemärkte, Netzreserve, strategische Reserve, das sind alles Mechanismen mit natürlich bestimmten Anwendungsgebieten. Im Fall der Netzreserve beispielsweise, oder im Fall der Regelreserve, die Bereitstellung von Regelenergie und Leistung, wo man in Euro pro Megawatt bezahlt bekommt. Also für die Leistung, auch wenn man eben nicht abgerufen wird. Also einfach dafür, dass das Kraftwerk da ist.
Mhm. Christian, wie funktioniert dann so ein Kapazitätsmarkt? Was macht das zu einem Markt?
Ja, also dass es ein wettbewerbliches, marktliches Element gibt, würde der europäische Gesetzgeber so oder so ähnlich schreiben. Also dass es im Prinzip keine gezielten Zahlungen nur an einen, zum Beispiel vom Staat ausgelobten Teilnehmer gibt, sondern dass es wirklich einen Wettbewerb um diese MWs geben soll. Und das kann man tatsächlich sehr unterschiedlich organisieren.
Wobei man dazu sagen muss, und das ist immer so, ist es ein Markt oder wann ist es ein Markt oder ist es keiner? Also klar, wenn es Auktionen gibt, ich meine, dann ist es ein Wettbewerb, wer dann diese Leistung bereitstellt. Was man sich aber schon, oder was man glaube ich schon sagen kann, wenn man sich alle existierenden europäischen Kapazitätsmechanismen ansieht, was die schon alle gemeinsam haben, ist, dass es sehr, sehr viele Parameter gibt, die irgendwo an, ich sag mal, zentraler Stelle regulatorisch festgelegt werden müssen. Ja, also sei es jetzt die Mengenvorgaben, Höchstpreise, diverse Derating-Faktoren, also wie die Technologien bewertet werden. Also das heißt, die Wettbewerbsintensität, die man da zulässt oder die überhaupt möglich ist in so einem Mechanismen, ist einfach dadurch eingeschränkt, dass es praktisch gesehen sehr, sehr viele Parameter gibt, die man einfach exogen eigentlich vorgeben muss.
Mhm. Wo ist denn der Unterschied zu einer Netzreserve? Also Netzreserve, das ist, wir haben ja schon sowas. Es gibt Kraftwerke, die warten darauf ab, abgerufen zu werden. Die verkaufen nicht normale Energie, sondern die warten. Wenn sie das Go bekommen, dass sie produzieren sollen, Leistung liefern sollen, dann machen sie das auch.
Genau, aber da Netzreserve werden eben gezielt für Netzsteuerungsmaßnahmen letztendlich zugebaut und vorgehalten, stehen im Allgemeinen auch an strategisch günstigen Punkten im Stromnetz, wo man sie genau dafür auch benutzen kann. Mhm. Also quasi, wenn man erwartet, dass eine Leitung im Übertragungsnetz häufig überlastet ist, dann macht es Sinn, am Anfang oder am Ende und oder am Ende dieser Leitung diese Kraftwerke stehen zu haben, damit man eins auf der einen Seite runterfahren kann und auf der anderen Seite hochfahren kann und dann quasi diesen Engpass beheben kann. Beziehungsweise in der Realität wird meistens ein im Markt stehendes Kraftwerk runtergefahren und ein Netzkraftwerk hochgefahren. Aber das ist im Kern eigentlich nur eine Systemausgleichsmaßnahme, die aber eigentlich diese Kraftwerke nicht, wo diesem Kraftwerk eigentlich nicht am Strommarkt direkt teilnehmen. Das heißt, zumindest nicht diese Leistungsscheiben. Das heißt, diese Kraftwerke sind nicht für den Strommarkt quasi akquiriert worden, wie es jetzt beim Kapazitätsmarkt der Fall wäre. Kraftwerke, die im Kapazitätsmarkt teilnehmen, dürfen und sollen auch am Strommarkt teilnehmen.
Ich frage jetzt nicht, was der Unterschied zwischen Netzreserve und Regelreserve ist, aber bleiben wir bei den Kapazitätsmärkten. Wer schreibt da aus? Oder ist das auch eine Frage des Designs?
Jein. Also es ist theoretisch könnten das natürlich verschiedene Akteure machen. Also es ist auch tatsächlich in Teilen ist es leicht unterschiedlich organisiert. Meistens ist der Übertragungsnetzbetreiber des jeweiligen Landes involviert. wird das aber, bekommt dieses Mandat aber natürlich, dass er diesen Kapazitätsmechanismus aufsetzen soll von dem Gesetzgeber. Mhm. Und hat in der Regel auch irgendwelche Konsultationsprozesse zu befolgen, bei der entweder der Gesetzgeber oder eine exekutive Kraft wie ein Ministerium oder der Regulator in dem jeweiligen Land halt auch mitspielt und quasi diesen Mechanismus in seinem Setup quasi berät und auch in den Annahmen, die da getroffen werden zum Beispiel.
Beziehungsweise auch teilweise die Entscheider sind, also oder die ausschreibende Stelle. Also es gibt da eigentlich alle Ausgestaltungsvarianten mit Ministerien, Regulatoren, direkt ausschreiben nicht, aber in den Verfahren oder eben direkt über den ÖMB, über den Verlagsbetreiber.
Okay. Woher weiß man, was man in diese Ausschreibung reinschreiben soll? Welche Mengen, wie kann man das abschätzen?
Grundsätzlich, und das ist auch Voraussetzung eigentlich, um Kapazitätsmechanismen einzurichten, ist, dass es ein Adequacy-Problem geben muss. Und insofern muss es auch ein Assessment geben, also Analyse des Versorgungssicherheit, der Versorgungsstandards, um eben zu belegen, okay, gibt's hier ein Problem? Und erst wenn dieses Adequacy Assessment dann sagt, ja, wir haben ein Problem, dann entscheidet man sich für diesen Mechanismus. Und da muss man auch den Standard der Versorgungssicherheit festlegen etc. Also es ist durchaus sind sehr, sehr komplexe Verfahren, weil einfach letztendlich muss man die Zukunft modellieren und das gesamte eigentlich europäische Stromsystem, weil wir haben ein extrem vermischtes System, also gerade jetzt auch in Zentraleuropa. Und das ist durchaus keine triviale Analyse hier, dass den Markt, das Netz, alles gemeinsam abzubilden und insbesondere, weil wir reden ja da nicht vom nächsten Jahr, sondern wir reden von 2030, 2040.
Und was natürlich auch eine Zeit braucht,
genau,
um diese Kraftwerke
zu bauen. Genau, der Mechanismus an Vorlaufzeiten. Das heißt, es muss irgendjemand letztendlich Szenarien rechnen, was sagt, wie wird die Nachfrage 2030 oder 2040 aussehen, Stichwort Wärmepumpen, Erdgas, all das, womit wir uns beschäftigen.
Wie hoch werden die Flexibilitäten sein?
Genau, die Batterien, wie können wir ansteuern, alle diese Endgeräte? Also das ist tatsächlich eine furchtbar schwierige Aufgabe und deshalb ist es auch zentral, dass es hier gute Mechanismen gibt, wie diese Szenarien entstehen und so weiter, weil es eben so eine schwierige Aufgabe ist.
Wie kannst du uns das noch ein bisschen durchleuchten, Christian? Wie funktioniert das mit der Adequacy?
Ja, also im Prinzip gibt es, also was ist erstmal wahrscheinlich die Frage, was ist Adequacy? Ist vielleicht eine gute Startfrage. Also ich sage jetzt nicht Adäquanz auf Deutsch, das ist, glaube ich, sehr wenig hilfreich. Also eher so Richtung Angemessenheit kann man das interpretieren. Sprich, man setzt Szenarien auf oder man überlegt sich, wie viel Leistung brauche ich denn eigentlich, um meine Nachfrage zu decken? Und insbesondere, wie viel steuerbare Leistung brauche ich denn in Zeiten mit sehr hoher Residuallast? Weil wir wissen ja, es gibt PV, Wind oder auch den natürlichen Zufluss von Wasserkraft, den kann man nur sehr begrenzt beziehungsweise fast gar nicht beeinflussen. Das heißt, mit diesen Potenzialen arbeitet man eben. Und was quasi nach Berücksichtigung von Nachfrage unflexibler Nachfrage und diesen Erzeugungseinheiten da ist, das muss man ja bedienen an Nachfrage. Und da gibt's halt einmal die Frage, wie sieht denn die höchste Nachfrage pro Jahr aus und in welcher Stunde ist die denn? Da geht's dann mehr oder weniger um Peak Adequacy, also Spitzenangemessenheit, wie man das übersetzen kann. Dann gibt's die Frage, wie viel flexible Kraftwerke hat man allgemein zur Verfügung, um vielleicht auch besonders starke Änderungen in dieser Residuallast abzufahren. Also Beispiel, wenn es im Winter dunkel wird und die PV aufhört zu produzieren, dann sieht man in vielen Energiesystemen weltweit mittlerweile schon so einen Entenhals, also quasi
die Duck Curve.
Wurde, glaube ich, in Kalifornien das erste Mal benannt als Duck Curve, genau. Diese muss man natürlich bedienen können, entweder durch flexible Kraftwerke, durch Speicher oder durch irgendeine andere Technologie. Und was ich glaube, in den letzten Jahren klar geworden ist, ist, dass es auch mit den Leistungen alleine vielleicht noch nicht im Gedankenprozess getan ist. Also wir reden jetzt immer über Leistungen, also das heißt Kapazitätspreise, Preise für die MW-Leistung. Mhm. Natürlich muss auch das Kraftwerk mit irgendwas arbeiten können. Das heißt, es muss auch ein Brennstoff da sein. Es muss auch was im Speicher drin sein, wenn er gebraucht wird. Und da würde ich noch eine dritte Dimension sehen. Das hat auch insbesondere die Energiekrise gezeigt, dass man nicht immer sicher sein kann, dass der Brennstoff da ist. Mhm. Und da würde ich halt sozusagen Fuel Adequacy als weitere Dimension schon noch mit aufnehmen.
Mhm. Und dass man es auch, insbesondere wenn man sich die deutschen Diskussionen ansieht, ich meine, das geht ja auch sehr stark dann Richtung H2-Ready-Kraftwerke, also Kraftwerke, die dann auf Wasserstoff umsteigen. Mhm. Und da spielt dann natürlich auch das Thema Fuel Adequacy eine große Rolle, weil so, naja, wo ist dann die Infrastruktur, wird der Wasserstoff da sein und so weiter. Also es ist durchaus ein Thema, wie Christian sagt, das wichtiger werden wird.
Mhm. Ich habe mir jetzt rund um die Diskussionen zum Fast Blackout quasi in den letzten Wochen das 2023er European Resource Adequacy Assessment der NZOE angeschaut. Und mir ist da aufgefallen, dass auf vielen Inseln, insbesondere Inseln, also Malta, Irland, Großbritannien, also eine sehr große Insel, die Situation da besonders prekär ist. Und die LOLE, also die Loss of Load Expectation, besonders hoch ist. Das ist ein Wert, der sagt, wie viele Stunden eines Jahres die Nachfrage weder durch inländische Erzeugung noch durch Importe vollständig gedeckt werden kann, es also zu einer Unterdeckung kommen würde. In Österreich sind wir da für, das war jetzt konkret das Jahr 2025, im 0, irgendwas Bereich. In Irland bei mehr als 300. Carina, was ist da los?
Ja, ich meine, die absoluten Werte direkt vergleichen. Also ich glaube, da muss man sich auch die nationalen Berichte ansehen. Also das machen ja die TSOs auch in ihre Adequacy Forecasts, die teilweise ein bisschen unterschiedlich funktionieren. Aber ich würde sagen, so, ich meine, das Verhältnis ungefähr, zumindest zwischen den Ländern, also dass wir in Irland und in Großbritannien eine angespannte Situation haben, das, glaube ich, kommt aus dem ERA relativ klar heraus. Liegt tatsächlich auch daran, dass sie nicht so gut verbunden sind wie im europäischen Verbundnetz. Das sind ja auch beides Länder, die schon lange Kapazitätsmechanismen haben, eben weil sie ein Kapazitätsproblem haben. Und da sieht man auch, dass dann insbesondere beispielsweise in Irland sich die Situation 27, 28 bessern sollte, wenn dann die Gaskraftwerke, die jetzt bereits bezuschlagt wurden in den Kapazitätsmechanismus, wenn die dann online gehen und auch ein neuer Interconnector Richtung Frankreich, glaube ich, wird es dann geben. Also das sieht man dann deutlich, dass die LOLE heruntergehen. Und das Zweite ist auch das Level an LOLE, das man vorgibt. Auch das unterscheidet sich, also das im Blick der National, den Mitgliedstaaten, das unterscheidet sich auch. Also so in vielen Ländern haben sie in Richtung 3. Ich glaube, Irland selbst hat 8. Also es ist ein bisschen.
Ich glaube, Frankreich ist 4, okay.
Oder ja, fünf, also da gibt das nicht ganz einheitlich, aber wahrscheinlich, also will man da eher im einstelligen Bereich sein, würde ich mal sagen.
Ich meine, dieses Problem hat sich jetzt nicht nur in der Nordsee, in Deutschland gezeigt, Dänemark, sondern auch in England. Und England hat auch in den letzten Jahren sehr viele Kapazitäten, Kohlekraftwerke reduziert, abgebaut, Gaskraftwerke zwar zugebaut, aber so war das auch letzte Woche der Fall, dass extreme Reservekapazitäten abgerufen wurde. Genau. War das dann ein Teil dieses Kapazitätsmechanismus, den es dort gibt?
Das vor letzter Woche habe ich mir jetzt bei GP nicht angeschaut, aber das ist auch so, auch in Irland wird damit gerechnet, dass es im Winter zu Situationen kommen kann, wo man auch beispielsweise auch große Verbraucher abschalten wird müssen. Zwar geplant, nicht jetzt Blackout ungeplant, aber die Systeme sind einfach sehr, sehr knapp von den Kapazitäten und wie gesagt, auch nicht furchtbar überraschend, weil das ja auch Mitgrund war, warum man beispielsweise Hinkley Point in Großbritannien zu damals sehr, sehr viel Geld.
Noch immer sehr viel Geld. Und immer mehr Geld.
Genau. Aber damals war der Energiepreis, der da vorgeschlagen wurde, von über 100 Pfund, das war zu den Marktpreisen über von 30, war das, konnte sich jemand vorstellen, weil man eben, und das ist beschlossen worden, ist auch schon wieder 10 Jahre wahrscheinlich fast her, weil man da eigentlich schon gesehen hat, es könnte ein Kapazitätsproblem kommen und die Vorlaufzeit eben für neue Kapazitäten entsprechend lang ist und für Kernkraftwerke, wie wir wissen, ganz extrem lange und eigentlich nicht planbar.
Ja. Na super, dass Großbritannien aus der EU ausgestiegen ist. Ja. Gut, kehren wir zurück in die EU. Unter der Annahme, dass wir einen Kapazitätsmarkt errichten wollen. Christian, welche Optionen gibt es da?
Ja, wenn wir jetzt von Kapazitätsmärkten reden, wird meistens in zwei verschiedene Kategorien unterschieden, nämlich in zentrale und dezentrale Kapazitätsmechanismen. Da geht es im Prinzip darum, wer führt diese Auktionen durch und wer nimmt teil. Mhm. Zentrale Auktionen heißt im Prinzip, man zentral Beschaffung von Kapazitäten. Das heißt, der Übertragungsnetzbetreiber hält eine Auktion ab, bei dem er quasi selber diese Kapazitäten kaufen will. Mhm. Die Kraftwerksbetreiber können in diese Kapazitätsauktion ihre Angebote stellen, zu welchem Preis pro MW sie jetzt diese Leistung in einem gewissen Zieljahr liefern würden.
Und man macht das für eine Periode 2025 bis 2030 oder macht man das jährlich oder?
Unterschiedlich, aber meistens wird das so organisiert, dass es ein Zieljahr gibt, in dem die Kapazität dann zur Verfügung stehen muss. Und das fängt man mit einem gewissen Vorlauf an. Also meistens so 4 Jahre vorher ist üblich in vielen Ländern. Und dann gibt es aber zwischendrin immer wieder neue Auktionen. Also nicht nur jedes Jahr für in 4 Jahren, sondern es gibt in vielen Ländern auch eine fürs nächste Jahr, teilweise übernächstes Jahr. Also man kann sich auch ein bisschen sukzessive Kapazitäten sichern, wenn man dann so eine Anlage betreibt oder mehrere Anlagen betreibt und nicht alle in einer Auktion unterbekommen hat, kann man auch im nächsten Jahr nochmal versuchen.
Ich meine, eine gewisse Größe muss wahrscheinlich auch haben, dieses Lot, sage ich mal, weil du natürlich dann auch Anreize setzen willst, dass jemand neue Kraftwerke baut. Das macht man nicht, wenn es um ein paar MW geht im nächsten Jahr.
Ja, das ist einerseits richtig. Andererseits gibt es das, glaube ich, schon auch, dass vergleichsweise kleine MW-Zahlen erlaubt sind für ein Gebot. Ja. Also es ist, ich weiß nicht.
Weil die Losgröße.
Also ich glaube da schon, dass es da im 10 MW-Bereich schon Optionen gibt, teilzunehmen.
Mhm. Zentral. Ich gehe mal davon aus, es gibt auch dezentral.
Das ist richtig. Dezentral. Ja, die dezentral ist tatsächlich gar nicht so leicht zu definieren, weil es gibt gar nicht so viele Kapazitätsmechanismen, die dezentral sind. Dementsprechend gibt es auch gar nicht so viele vergleichbare Eigenschaften, die man zusammenfassen könnte. Eigentlich fällt einem vor allem Frankreich ein, wobei, wenn man da ganz ehrlich ist, der sich langsam auch zentralisiert, wie alles in Frankreich. Aber der Gedanke an den dezentralen Kapazitätsmechanismen ist eigentlich, dass nur der Übertragungsnetzbetreiber eigentlich die Rolle hat, zu zertifizieren, dass was Leistung ist, die gebaut ist oder gebaut werden soll. Und alles, was danach passiert, diese Zahlungen für diese Leistung, das ist eigentlich über einen Zertifikathandel quasi zu leisten. Das heißt, wenn man Kunden hat, die man in Frankreich beliefern will, dann muss man quasi nachweisen, in Stunden, in denen die Nachfrage besonders hoch vorhergesagt wird, dass man auch die entsprechende Anzahl an Zertifikaten sich beschafft hat, um seine Kunden bedienen zu können.
Okay. Und das ist EDF.
Genau, das kann man auf verschiedene Art und Weisen machen. Also entweder man kauft sie am Markt, eben von den Kraftwerksbetreibern, oder man baut selber Kraftwerke und generiert damit Zertifikate. Beides ist möglich. Beides führt in der Theorie zumindest zu einem effizienten Marktergebnis und zu einem Zertifikatspreis, der sich über diesen bilateralen Handel dann quasi einstellt. Das heißt, da ist auch dann der Unterschied zu zentralen Auktionen, dass es nicht eine Auktion circa pro Jahr gibt, sondern da wird halt alle paar Monate so eine Auktion abgehalten, die dann zweiseitig ist. Das heißt, es ist nicht der ÜNB auf der einen Seite und die Anbieter auf der anderen Seite, sondern es sind quasi Nachfrager und Anbieter gemeinsam in einem Markt.
Mhm. Und das erlaubt der kontinuierlichen Handel dann in weiterer Folge. Das heißt, man hat eine Art Preissignal auch, wie knapp gerade die Kapazitäten tatsächlich Sinn, wenn der Zertifikatspreis hoch ist, dann spricht es dafür, dass man in einer verknappten Situation ist, wenn er niedrig ist.
Und nachschießen dann muss quasi.
Kann man davon ausgehen, okay, ja, eigentlich gibt es genug Zertifikate im Markt und muss sich keine Sorgen machen.
Also wenn man nachvollziehen will, was in Frankreich bei diesen dezentralen Auktionen rauskommt, kann man das übrigens relativ leicht tun, denn die Plattform, über die diese Auktionen stattfinden, das ist die Apex Spot, die auch die kurzfristige Stromauktion quasi da die ganzen Daten einem bereitstellt. Das heißt, wenn man da auf Capacity und auf Frankreich klickt, dann sieht man tatsächlich auch die letzten Ergebnisse, wenn man da mal reinschauen will, was da so rauskommt.
Aber ist nicht, wenn diese Zertifikatspreise recht gering sind, erst recht wieder nicht der Anreiz gegeben, dass Kapazitäten in den Markt gebracht werden?
Ja, wenn die Preise für diese Zertifikate niedrig sind, dann impliziert das eigentlich, dass der Bedarf nicht besonders hoch ist. Das heißt, eigentlich ist ein Kapazitätsmarkt mit einem Zertifikatspreis von null völlig erlaubt. Mhm. Das bedeutet so viel wie, es hätte den Kapazitätsmarkt nicht gebraucht.
Okay. Und wie war das 2022? Ich meine, der Bedarf an Kapazitätsleistungen ist halt auch abhängig davon, wie viel das normale Stromsystem, das marktbasierte Stromsystem leisten kann.
Ich weiß gar nicht, wiefern man da tatsächlich Strukturbrüche gesehen hat 2022. Mhm. Müsste ich mir tatsächlich nochmal anschauen. Okay. Ich meine, dass die Preise nicht so weit weg waren von Preisen anderer Jahre.
Mhm. Entschuldigung, jetzt habe ich dich überfallen. 2022 war das Jahr, wo quasi die Hälfte der französischen AKW-Flotte wegen außertourlicher Stilllegungen nicht gelaufen ist.
Ja. Aber da die Frage ist, wenn die Versorger diese Zertifikate schon vorher beschafft haben, dann ist es eigentlich egal.
Okay, gut. Und was ist besser, zentral oder dezentral? Was will Deutschland beispielsweise jetzt einführen? Ich habe es am Anfang schon gesagt, es hat dort Diskussionen gegeben. Ich meine, ja, jetzt ist alles anders, aber Christian.
Ja, gut, die erste Frage war, was ist besser? Ja. Würde ich spontan behaupten, kann man nicht pauschal beantworten. Mhm. Hat sich jetzt, glaube ich, gezeigt in den Kapazitätsmechanismen, die es gibt, dass beide Arten, dies zu tun, Vorteile und Nachteile haben. Also beispielsweise scheint es bei zentralen Kapazitätsmärkten so zu sein, dass man häufig überbeschafft. Das heißt, da ist dann der Übertragungsnetzbetreiber meistens ein bisschen zu sicher unterwegs, beschafft eher ein bisschen zu viel Kapazität. Und da ist natürlich dann ein bisschen fragwürdig, was mit dieser ökonomischen Effizienz dieses Marktes dann tatsächlich ist. Dafür funktioniert er meistens relativ gut. Also dann hat die Kapazitäten stehen da meistens auch da am Ende des Tages. Bei der dezentralen Variante ist es deutlich einfacher, Speicher- und Demand-Side-Response mit einzubeziehen. Zumindest in der Theorie, aber auch in der Praxis scheint sich das zu zeigen. Aber dafür hat man halt diese wechselnde Liquidität dieser Zertifikate und ein Marktpreis in einer Periode kann vielleicht ein bisschen eine andere Aussage haben als einer in einer anderen Periode, was vielleicht für die Investitionssicherheit auch nicht immer perfekt ist, die man da spiegeln will. Mhm. Naja, und dann zweite Frage war, was machen die Deutschen? Da muss man ein bisschen differenzieren, ein bisschen aufpassen, weil es gibt die Plattform Klimaneutrales Stromsystem, PKNS in Deutschland, wo über verschiedene Marktthemen gerade eine große Konsultation stattfindet mit Academia und ganz vielen verschiedenen Akteuren. Da wurde unter anderem auch ein Vorschlag ausarbeitet für einen sogenannten kombinierten Kapazitätsmechanismus, der sowohl zentrale als auch dezentrale Elemente beinhaltet. Das heißt, es gibt eine zentrale Dimensionierung durch den TSO und gleichzeitig noch ein Zertifikatshandelssystem. Das wollte die aktuelle Regierung eigentlich auch umsetzen, dem Vernehmen nach. Nur gibt's die aktuelle Regierung bald nicht mehr. Das heißt, also wir nehmen am Dienstag nach dem Montag der Vertrauensfrage von Kanzler Scholz auf. Das heißt, gestern hat Olaf Scholz die Vertrauensfrage gestellt und erwartungsgemäß verloren. Das heißt, es wird im Februar Neuwahlen geben in Deutschland. Die Partei, die sehr wahrscheinlich den Kanzler stellen wird, ist die CDU mit Friedrich Merz. Und diese Partei hat sich nicht kontra Kapazitätsmärkte geäußert, aber hat sich sinngemäß so geäußert, dass dieses kombinierte Kapazitätsmarktgedöns einfach viel zu kompliziert sei und dass sie was anderes machen wollen, verkürzt gesagt. Deswegen ist ein bisschen abzuwarten, was die Deutschen wirklich machen wollen.
Könnte man die Atomkraftwerke in Deutschland über Kapazitätsmechanismen wieder revitalisieren, wenn man sehr viel Geld in die Hand nehmen will?
Wenn man davon ausgeht, dass das die kompetitive Technologie ist, die so eine Auktion gewinnt?
Ja. Ziemlich sicher nicht.
Das heißt, diese Ausschreibungen sind technologieneutral?
Ja, sie sind technologieneutral, ja, aber es gibt eben diesen sogenannten Derating-Faktor. Mhm. Und das ist eben der wesentliche Indikator, der die Technologien vergleichbar macht. Auch der ist eigentlich, wird simulationsbasiert, idealerweise normalerweise bestimmt, ist auch dynamisch, weil das Derating eigentlich zeigen soll, welchen Beitrag zur Versorgungssicherheit eine Technologie hat. Und da haben dann Technologien wie Batteriespeicher, auch Wind und PV hat ein Derating, ja, aber ein sehr, sehr kleines von ein paar Prozent, während dann eben Gaskraftwerke Derating-Faktoren von über 90% haben.
Und weil
sie im Fall einer Krise, also es werden eigentlich in der Simulation dann sogenannte Stress-Events ja gerechnet, wenn man sagt, okay, es werden 15 schlechtesten Tage im Winter typischerweise, was passiert dann und was ist der Beitrag einer Technologie in diesem Stress-Event? Und das ist dann, haben dann jene Kraftwerke, die da grundsätzlich gesichert verfügbar sind, weil sie keinen Wind brauchen, der gerade geht an diesem zufälligen Stresstag und die auch relativ lange hintereinander, also viele Stunden hintereinander verfügbar sind, dann einfach einen höheren Beitrag, um dieses Stressevent einfach abzufedern. Und das ist dann, spiegelt sich im D-Rating wieder.
Mhm. Aber das heißt, es ist nicht nur eine Anforderung, Leistung zu liefern, sondern auch über einen längeren Zeitraum hinweg, wenn das so definiert ist.
Ja, also es ist implizit dann, also entweder es gibt Länder, die haben überhaupt Service-Level-Agreements, die ausgeschrieben werden, da sind sowieso Stunden drinnen, also du musst dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus 9 Stunden verfügbar sein. Und die kurzen Service-Level-Agreements haben halt ein ganz schlechtes D-Rating. Genau. Oder es ist einfach der Multiplikator dann von den MW. Also wenn ich 5 MW Nennkapazität Batterie habe, dann komme ich in die Kapazitätsauktion aber nur mit 0,2 mal 5 MW rein, wenn das eben mein D-Rating ist. Hat aber jetzt bei den letzten Auktionen auch dazu geführt, dass sehr, sehr viel Batterie Nennkapazität dazu gekommen ist, weil die einfach sich quasi überdimensionieren, um dann in der Kapazität halt oder im adaptierenden Zuschlag zu bekommen, was dann auch wieder Feedback-Loops hat auf den Energy-Only-Markt. Das haben wir nämlich irgendwie jetzt noch gar nicht erwähnt, dass das irgendwo auch immer einer der Gründe war, warum auch Energieökonomen teilweise skeptisch sind zu Kapazitätsmechanismen, weil es eben einen Feedback-Loop zum Energy-Only-Markt gibt, dort die Preise senkt und irgendwann irgendwo die Gefahr besteht, dass es halt auch irgendwie selbstverstärkend ist. Ja? Also wenn dann alle im Kapazitätsmechanismus sind, ja? Welche Kraftwerke sind noch am Markt, wie sind die Preise dort? Also das heißt, die Frage ist, kann man dann irgendwann, ist jedes Kraftwerk in einem CFD, ist jedes Kraftwerk in einem Kraftwerksmechanismus, dann ist quasi der Marktteil oder wo natürlich Preissignale herkommen, eigentlich möglicherweise irgendwann sehr, sehr klein. Ja, und das ist so die Kehrseite und auch wenn man sich die...
Obwohl die CFDs ja gewissermaßen außerhalb des Markts laufen.
Also, also es hat jetzt mit
Wind und PV...
Mechanismen per se nichts zu tun, aber es ist halt auch ein Element, das irgendwie neben oder zusätzlich zum Energy-Only-Markt.
Aber kann man das als eine Zweiteilung der Merit Order sehen? Also die Kapazität, weil tatsächlich wäre, also in einer Energy-Only-Welt wären die Kraftwerke, die sonst vielleicht über den Kapazitätsmarkt eingesetzt werden, Teil der Merit Order und würden dort den Preis steigern. Wenn man die rausnimmt und sagt, oder wie entscheidet man das in der konkreten Situation, welches Kraftwerk dann tatsächlich zum Einsatz kommt und nicht in
die Merit Order? Aber die nehmen schon am Energy-Only-Markt ja auch teil im Kapazitätsmechanismus.
Aber du hast insofern natürlich recht, dass es je nach Ausgestaltung dieses Kapazitätsmechanismus irgendeinen Mechanismus gibt, der dann quasi auch dafür sorgen soll, dass die auch wirklich da sind, wenn es eng ist. Das heißt, irgendwelche Sanktionsmechanismen, Pönalen oder wie auch immer man das nennt. quasi auch noch haben. Das heißt, es ist noch irgendein Anreizsystem, das sie auch wirklich in den Energy-Only-Markt bieten. Und dann hast du in gewisser Sinne ja doch wieder recht, weil wenn sie wissen, sie müssen in Stunde XY, weil das der TSO gesagt hat, dass das in diesen 15 Stunden da zu sein hat, dann werden sie da mit dem Mindestpreis in die Merit Order reinbieten.
Weil sie sowieso laufen werden.
Weil sie verpflichtet oder sind zu laufen.
Genau.
Ja. Und das ist
oder natürlich mit hoher Wahrscheinlichkeit abgerufen werden dann, ja.
Also sie, ja, genau, also sie dürfen auf jeden Fall nicht da gewesen sein. Mhm. Und das, auch das hat natürlich eine marktverzerrende Wirkung. Es ist aber nicht so, dass es dann, und dann könnte man von einem separaten Teil der Merit Order in diesen einzelnen Stunden reden, vielleicht, der einfach am Anfang dieser Gebotskurve steht. Davon abgesehen, nehmen die ja in den restlichen Stunden des Jahres ganz normal teil.
Okay. Ich kenne mich aus. Carina, was heißt das für die Endkunden?
Was heißt das für die Endkunden? Ich glaube, schwer zu sagen, ja. Also, weil tatsächlich was davon abhängt, was passiert mit Preisen eben im Energy-Only-Markt. Auch für Österreich muss man sagen, deswegen schauen wir auch so genau nach Deutschland, weil das, was in Deutschland passieren wird mit den Kapazitätsmechanismen, wird einen Einfluss haben auch auf das Großhandelspreisniveau bei uns, was dann am Ende irgendwann auch auf der Endkundenrechnung sein wird. Ja. Also das ist das eine, wie ändert sich das Preisniveau dort, und das andere ist natürlich, wie kommen die Leistungspreise zustande, wer bezahlt sie. Also da entstehen auch Kosten letztendlich für diese Ausschreibungen, die dann am Ende des Tages irgendwo auf einer Endkundenrechnung zu finden sein werden. Also entweder, weil dem Übertragungsnetzbetreiber Kosten entstehen, die abgegolten werden müssen. Oder
in dem
wenn
Fall
die,
dann über die Netzentgelte?
Das ist eine gute Frage.
Possibly, aber theoretisch könnte man, also es sind ja viele total unterschiedliche Mechanismen möglich. Also es könnte auch theoretisch natürlich ein Geld vom Staat fließen. Und dann ist es vielleicht, also und dann ist es ein bisschen die Frage des Staates, ist das dann eine zusätzliche Abgabe, die dann manche Endkunden zahlen müssen?
Oder es aus dem Budget kommt.
Kommt es aus dem Budget, und wir sehen es alle, auf unserer Steuererklärung zahlen wir eigentlich für den Kapazitätsmechanismus. Und das ist einfach.
Das ist für den zentralen Teil, ne? Also da gibt es immer alle Varianten, die wir kennen. Ja, in Netzentgelte, ist es ein Förderbeitrag, ist es eine X-Pauschale, ist es etwas, was aus dem Budget gedeckt wird, oder bei dezentralen Elementen, wenn das die im Ende die Lieferanten sind, die Zertifikate kaufen müssen, dann wird es im Energieteil der Rechnung sein und wird man es wahrscheinlich nicht direkt sehen, weil ich nicht glaube, also dann ist es in dem Teil der Rechnung. Wenn es kombiniert ist, dann ist es beides. Ja.
Ja. Wisst ihr zufällig, wie das in Frankreich funktioniert? Wer das dort zahlt, wie? Ihr müsst nicht Ja sagen. Du
hättest gesagt, bei 100% verstaatlichten Unternehmen.
Ja.
Das Budget. Also,
egal wie am Ende, genau, das Budget. Also, ich weiß es leider auch nicht genau.
Okay, gut. Und wie schaut es in Österreich aus? Gibt es hier Diskussionen über Kapazitätsmechanismen?
Ja, also es gibt Kapazitätsmechanismus-Diskussionen, so wie es in vielen Ländern schon länger Kapazitätsmarktdiskussionen gibt. Aber es kommt ja immer so ein bisschen in Wellen, diese Diskussion, würde ich sagen, auf. Deswegen, ich würde schon sagen, jetzt gerade ist sie gerade wieder ein bisschen stärker, diese Diskussion.
Okay, mal schauen, ob es auf die Agenda der nächsten Regierung kommt. Ja.
Genau.
Abhängig davon wahrscheinlich auch, was Deutschland macht, ist immer ein Vorbild für uns. Atomkraftwerke können wir nicht mehr stilllegen, also ja.
Im LWG ein Tourfire, ein NRAE auch vorgesehen. Ja, also auch hier warten wir aufs LWG.
Okay, Teil. Wunderbar. Vielen Dank für eure Erklärungen, eure geduldigen Ausführungen. Ich hoffe, die Leute da draußen wissen jetzt besser, was Kapazitätsmechanismus ist, haben eine Antwort auf die Frage, wieso sich Leistung wieder lohnen muss. Vielleicht schauen wir in die nächste Rubrik des Podcasts, das Fundstück der Woche. Carina,
ja?
Du musst gleich weg. Hast du uns was mitgebracht?
Ja, ich habe eigentlich nur unter Anführungszeichen, aber trotzdem einen Veranstaltungshinweis mitgebracht, zwar für den nächsten Dezember, also eigentlich Dezember 25, und zwar für die Behave. Das ist eine Konferenz zu VerbraucherInnenverhalten, Consumer Behavior, die am 11.12. Dezember in Paris nächstes Jahr stattfindet. Das ist auch nur alle 2 Jahre. Und ich glaube, gerade wenn man sich viel mit Energiemarktthemen beschäftigt und so auf der hartenergiewirtschaftlichen Design von kombinierten Kapazitätsmechanismen, glaube ich, ist es auch ganz gut, sich ab und zu die andere Seite anzuschauen, nämlich die VerbraucherInnen.
Die softere
Seite. Ja, soft und Anführungszeichen ist eigentlich genauso kompliziert, nämlich wie, wie nehmen wir Menschen mit bei dem großen Projekt Transformation des Energiesystems, und von dem her eine klare Empfehlung meinerseits, wenn man sich viele tolle Vorträge anhören möchte.
Wunderbar. Behave. Christian, hast du uns was mitgebracht?
Ja, habe ich tatsächlich auch. Und zwar habe ich das der Woche diesmal besonders ernst genommen, weil ich gestern festgestellt habe, dass die altbekannte und beliebte Ansible Transparency Plattform in einem neuen Gewand mittlerweile existiert, nämlich newtransparency.ansoe.eu.
Wow.
Die 90er-Jahre-Optik der alten Transparency-Plattform wurde jetzt durch ein etwas moderneres Bild abgelöst.
Von den 2000ern abgelöst.
Genau, das ist jetzt die Frage, genau, welches Jahrzehnt jetzt gekommen ist. Aber ne, es ist tatsächlich eine optisch deutlich schönere Website mittlerweile, auch mit einer Europakarte, über die man navigieren kann. Oh. Sie ist allerdings, ob ich jetzt schon eine unumwundene Empfehlung für die Seite ausspreche, weiß ich noch nicht. Sie ist noch ein bisschen laggy an manchen Stellen. Es dauert manchmal noch ein bisschen lange, um eine Abfrage zu tätigen. Aber ich gehe davon aus, dass das jetzt eine Beta-Version ist, die noch weiter verbessert wird. Und wer da sich schnell mal informieren will, was denn der Strompreis heute in Frankreich war, der kann das mittlerweile sehr schön und sehr optisch ansprechend tun.
Super. Den Link gibt's auf jeden Fall in den Show Notes. Aber to be honest, ich verwende immer energy-charge.info. Die haben das auch sehr schön aufbereitet, konsolidieren Daten. Es ist, greifen natürlich auch auf die N2E-Daten primär zurück. Ja, vielen Dank euch beiden fürs Kommen. Danke, Christian.
Ja, danke, dass ich wieder dabei sein durfte. Danke für deine Moderation.
Danke, Carina. Wir entlassen dich in die weite Welt hinaus. Vielleicht kommst du ja in deiner neuen Funktion wieder mal zurück zu Petajoule. Vielen Dank für die vielen Folgen.
Wie man so sagt.
Es waren wahrscheinlich um die 20 Folgen, in denen du uns beehrt hast. Vielen lieben Dank und alles Gute dir.
Dankeschön.
Ja.
You will be missed.
You will be missed. Das war's bei Petajoule, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur.